Deutschlandfunk. Andruck.
Kaffee konsumieren die meisten von uns täglich und denken selten darüber nach. Denn wenn wir das tun, wird es schnell recht unbequem. Denn Kaffee, so lernen wir aus dem Buch, um das es jetzt geht, wird seit Jahrhunderten auf Armut angebaut. Von Sklaven, von Zwangsarbeitern, von ausgebeuteten Bauern. Und selbst Fairtrade bedeutet heute nicht viel mehr als den Mindestlohn. Dabei leben 250 Millionen Menschen nur vom Anbau. Kaffee, eine Geschichte von Genuss und Gewalt, so heißt das Buch. Geschrieben haben es Toni Keppeler, Laura Nadolski und Cecibel Romero. Und weil diese drei ganz unterschiedliche Schwerpunkte und Expertisen mitbringen, bietet das Buch eben verschiedene Perspektiven. Vom Aspekt Wasserverbrauch über die Kolonialgeschichte bis eben zu den heutigen Bedingungen für die Kaffeebauern und die Anbauregionen. Ich habe vor der Sendung mit Laura Nadolski gesprochen. Sie ist Expertin für Klima- und Umweltfragen in dem Buch. Frau Nadolski, wir lernen ja in Ihrem Buch sehr viel darüber, was die Kaffeepflanze braucht, was sie nicht verträgt. Da ja wahrscheinlich kaum jemand von den Hörerinnen und Hörern mal auf einer Kaffeeplantage gewesen sein dürfte, erzählen Sie doch mal kurz, wie eine solche Plantage idealerweise aussieht und wie im Fall von Monokulturen bzw. Massenware.
Also insgesamt unterscheidet man grob drei verschiedene Arten von Plantagen. Es gibt einmal den Waldkaffee. Da wächst der Kaffee quasi relativ ursprünglich unter vielen Bäumen. Ja, steht relativ weit auseinander, ist dadurch nicht so krankheitsanfällig. Allerdings ist der Aufwand dann bei der Ernte auch höher und ein geringerer Ertrag pro Hektar. Ist aber am umweltfreundlichsten. Dann gibt es noch Schattenkaffee, also wo Kaffee im Schatten anderer Baumarten angebaut wird. Da eignen sich zum Beispiel Zitrusfrüchte oder auch andere Arten, die dann später zur Holzgewinnung genutzt werden. Da reift der Kaffee dann langsamer heran und dadurch gibt es ein stärkeres oder intensiveres Aroma. Optimal sind 50-60% Schatten. Die Erträge sind deutlich höher als beim Waldkaffee. Der ist auch weniger anfällig als monokulturell angebauter Kaffee.
Also es gibt auch wirklich Plantagen, die komplett in der prallen Sonne sind, ohne Schatten und ohne andere Bepflanzung, die auch Erosion dann verhindert.
Genau, das ist die dritte Art des Anbaus. Da steht der Kaffee in praller Sonne, ist sehr eng aneinander und dadurch auch sehr krankheitsanfällig. Die Erträge sind dementsprechend höher und die Pflanze wächst schneller, weil es kommt mehr Sonne ran, die Pflanze kann mehr Photosynthese betreiben, er wächst schneller, die Kirschen reifen schneller, haben dadurch weniger Aroma und diese Anbauart speichert nur rund ein Drittel des CO2, was so ein ursprünglicher Regenwald speichern würde. Und dadurch, dass die krankheitsanfälliger sind, braucht man auch mehr Chemie, mehr Dünger, um den Kaffee anzubauen.
Nun wurden in der Vergangenheit ja viele Waldgebiete gerodet für den Anbau von Exportgütern wie Kaffee. Werden immer noch Wälder gerodet für Plantagen?
Ja, es werden immer noch Wälder, vor allem in tropischen Regionen, wo eben der Kaffee gut wächst, gerodet. Da spielt auch wieder der Klimawandel eine Rolle, weil dadurch, dass es wärmer wird, wandern die Plantagen quasi immer in immer weitere Höhenlagen. Zum Beispiel hat Cecibel, unsere Kollegin, neulich erst erzählt, dass in El Salvador, in den Bergen von Apaneca, das ist so eine Gipfelregion, circa auf 2000 Meter, da war noch ursprünglicher Wald vorhanden und dort wird jetzt auch gerodet, um dann eben Kaffee anzubauen.
Der Punkt Wasser in Ihrem Buch ist ja sehr interessant. Da lernt man dann, dass es zwei verschiedene Arten gibt, den Kaffee aufzubereiten, also die Bohnen aus dem Fruchtfleisch zu lösen. Einmal die trockene, die ist nicht so verbreitet wäre, aber die umweltschonendere. Und bei der nassen Aufbereitung ist, wie die Bezeichnung schon verrät, viel Wasser im Spiel. Warum ist das ein Problem?
Ja, generell pro Tasse Kaffee verbraucht man ca. 140 Liter Wasser, also in dem ganzen Anbau, Verarbeitung und so weiter. Ein Großteil davon ist grünes, sogenanntes grünes Wasser, 90%.
Das also heißt Wasser, Regenwasser.
Das Regen vom Himmel fällt. Genau. Ja, vor allem Arabicas werden meist in regenreichen Regionen angebaut. Das ist weniger problematisch in dem Fall. Robustas werden oft auch in regenärmeren Regionen angebaut. Wenn dann bewässert werden muss, ist das auch wieder problematisch. Aber da liegt nicht das eigentliche Problem, sondern eher in dem sogenannten blauen Wasser, also Wasser, das bei der Verarbeitung verbraucht wird. Und das ist Wasser, das zum Beispiel Flüssen oder Seen entzogen wird, was oft eh knapp ist. Mhm. Und wie der Name schon sagt, die nasse Verarbeitung oder Aufbereitung verbraucht am meisten, ca. 10.000 bis 15.000 Liter pro Tonne. Allerdings ist da die Menge nicht so sehr das Problem, sondern die Wasserqualität, weil die nasse Aufbereitung zu sehr viel Wasserverschmutzung führt. Also das Fruchtfleisch und die Schleimhülle, die um die Kaffeebohne drumherum ist, lösen sich quasi ab und sind dann im Wasser. Die machen das Wasser sehr sauer. Da sind dann Schwebstoffe enthalten. Es wird dunkel eingefärbt. Und ja, oft wird das Wasser eben nicht aufbereitet nach der Verarbeitung.
Weil es in den Regionen einfach auch keine Kläranlagen gibt.
Genau. Und oft einfach in den nächsten Fluss oder ins nächste Gewässer abgeleitet. Da gibt es auch wenig Regulationen zu. Und das beeinflusst dann eben dort die Ökosysteme.
Wie finde ich denn den Kaffee, der trocken aufbereitet wurde? Wenn man so im Netz guckt, dann findet sich sehr selten eine Information darüber, wie die Bohnen aufbereitet wurden und höchstens mal das Wort ungewaschen. Das ist aber nicht dasselbe, oder?
Genau, ungewaschen ist nicht dasselbe wie trocken aufbereitet. Trocken wird auf Verpackungen oft als natural oder auf Spanisch dann natural bezeichnet. Dann vor allem beim brasilianischen Kaffee gibt es auch die Version pulped natural. Das heißt, das Fruchtfleisch wird nach der Ernte entfernt, aber ohne Wasser, sondern ja, mechanisch. Und dadurch gibt es kein dunkles oder saures Abwasser. Und dann gibt es noch eine Zwischenform, die Honey-Methode. Da wird nur ein Teil des Fruchtfleisches entfernt, auch ohne Wasser. Und der Rest vom Fruchtfleisch bleibt während dem Trocknen mit an den Bohnen und gibt dir ein bisschen mehr Süße und Aroma. Ja, insgesamt kann man sagen, je weniger Wasser bei der Verarbeitung verwendet wird, umso besser für die Umwelt.
Von löslichem Kaffee lernt man in Ihrem Buch, sollte man eigentlich abraten. Warum ist das so?
Löslicher Kaffee wird meist monokulturell angebaut. Und es ist einerseits schlecht für die Umwelt, weil der speichert nicht so viel CO2. Die Biodiversität ist sehr gering. Da werden viel Pestizide und Dünger gebraucht. Und die Qualität vom Kaffee ist einfach nicht so gut. Der ist oft bitter und enthält fast doppelt so viel Koffein wie jetzt anderer Filterkaffee. Der wird eben meist möglichst billig produziert, so als Massenware, worunter dann die Arbeiter leiden. Und wird dann oft von großen Konzernen vertrieben, die große Mengen da kaufen, wo der eben gerade am billigsten ist.
Der Klimawandel wird ja auch in den Anbaugebieten dafür sorgen, dass Anbauflächen verschwinden durch Trockenheit, durch Erosion, dass sie einfach auch nicht mehr fruchtbar sind. Was ist da zu erwarten?
Also prinzipiell gibt es zwei Sachen, die sich da drauf auswirken. Einmal sind es Niederschläge, die in den meisten Kaffeeregionen zurückgehen oder unregelmäßiger werden. Und dann gibt es eben lange Dürreperioden und dafür fällt dann auf einmal ganz viel Niederschlag, was eben nicht gut für den Kaffeeanbau ist. Und höhere Temperaturen sind auch oder steigende Temperaturen sind auch ein Problem, weil sich dadurch Schädlinge wie der Kaffeerost oder der Kaffeekirschenbohrer weiter ausbreiten können. Und das alles führt dazu, dass ja verschiedene Studien kommen zu dem Schluss, dass bis zu 50% weniger Anbauflächen für den Kaffee geeignet sein werden bis 2050.
Die Hälfte, das ist eine Ansage. Könnte das denn für die verbleibenden Gebiete auch bedeuten, dass die Verkaufspreise dann steigen?
Ja, also je geringer das Angebot, umso höher sind die Preise.
Kaffee war ja eine Kolonialware, wurde auf Sklavenarbeit, auf Zwangsarbeit, auf Ausbeutung angebaut. Heute wird Kaffee, Sie haben es gesagt, immer noch auf Armut angebaut. Gibt es denn Regionen, in denen sich das auch großflächiger bessert oder sind das immer nur kleine Inseln von Produzenten?
Also prinzipiell eigentlich überall, wo Qualitätskaffee angebaut wird, der direkt von der Finca an die Röstereien verkauft wird. Also wo direkter Handel stattfindet, statt Handel über die Börse. Da sind die Arbeitsbedingungen besser. Die Bauern bekommen dann fast das Vierfache für den Kaffee. Ja, da gibt es ein paar Regionen, in denen das eher so ist. Zum Beispiel in Costa Rica, da sind das fast alles Familienbetriebe und die setzen fast durchweg auf Qualitätskaffee und direkten Handel. In Kolumbien zum Beispiel gibt es den Kaffeebauernverband Fede Café, der fördert erfolgreich diese Art des Handels. Und in Guatemala zum Beispiel wird rund die Hälfte des Kaffees so vermarktet.
Laura Nadolski war das. Zusammen mit Toni Keppeler und Cecibel Romero hat sie das Buch Kaffee, eine Geschichte von Genuss und Gewalt geschrieben. Im Rotpunkt Verlag erschienen, 271 Seiten, 29 Euro.